Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich bin Didi, einer von den Kurswechslern, und in der heutigen Episode geht es um die Rolle von Betriebsräten in der Organisationsentwicklung. Dazu haben wir einen echten Experten an Bord und im Interview in der heutigen Episode. Das ist Martin Bühre. Martin ist Betriebsratsvorsitzender von Innercity, dem Energiedienstleister aus Hannover. Und mit Martin spreche ich darüber, zum einen, wie er seinen persönlichen Zugang zu den Themen rund um die Organisationsentwicklung gefunden hat. Und wir besprechen auch, wie er es als Betriebsratsvorsitzender geschafft hat, Einfluss zu nehmen auf die aktive Entwicklung der Organisation. Und wir sprechen vor allen Dingen auch darüber, wie er dafür gesorgt hat, dass sein Gremium, das Betriebsratsgremium in seinem Unternehmen, ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt hat über das Mitgestalten von Organisationen und letztendlich auch die Dienstleistung, die aus dem Betriebsrat heraus erbracht wird. Viel Spaß und gute Unterhaltung.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, moin moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel-Podcast. Ich bin Didi, Kurswechsler, und ich sitze hier heute mit Martin Bühre. Martin Bühre ist Betriebsratsvorsitzender bei der Innercity AG in Hannover, großer Energiedienstleister, und wir sprechen heute über das Thema die Rolle des Betriebsrats im Kontext der Organisationsentwicklung. Da haben wir ein bisschen was entdeckt und das möchten wir heute besprechen. Martin, herzlich willkommen. Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, und stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du so?
Ja, hallo Didi, danke meinerseits. Schön, dass ich dabei sein darf und diesen Podcast mit dir zusammenfüllen darf. Wer bin ich? Martin Bühre. Ich bin 55 Jahre alt, seit 40 Jahren im Unternehmen, habe ganz viele Dinge schon gemacht, Stationen, damit auch Veränderungen. Ich habe mal Betriebsschlosser gelernt, habe dann mal 4 Jahre Abendschule gemacht, Maschinenbautechniker, habe noch ganz viele andere Sachen gemacht, habe dann mal so einen Weg zum Betriebsrat gefunden, habe dann einen Weg zur Uni Hannover gefunden, ins IAW, also Institut für Arbeitswissenschaft. Ich habe an der Ruhr-Universität Veränderungsmanagement machen dürfen und bei den Leuten und Menschen von Intrinsify auf Future Leadership Ausbildung machen können. Das heißt, das ist jetzt mal so die Range, wo komme ich eigentlich her und was hat sich in meinem Berufsleben eigentlich so gezeigt und wie viel Veränderung habe ich eigentlich durchlebt. Deswegen kann ich das, worüber wir jetzt so reden, ganz gut auch bewegen, weil ich sehr viel selbst davon erfahren habe.
Ja, wie ist denn dein Werdegang in Bezug auf das Leben als Betriebsratsvorsitzender? Also bist du bei Innercity lange angestellt gewesen, hast dort andere Jobs gemacht und bist dann quasi aus der Innercity-Mannschaft heraus in die Rolle des Betriebsratsvorsitzenden gewachsen? Oder wie ist dein Werdegang in diese Rolle hinein?
Ja, das ist kein normaler Weg, da bin ich eher so ein Systemunfall, weil es überhaupt gar nicht vorgesehen war von mir. Ich bin jetzt nicht irgendwie über Jugend, Auszubildendenvertretung oder sonst irgendwas mit Betriebsratsarbeit in Berührung gekommen. Ich bin von Haus aus sehr stabil sozialisiert. Mein Vater war so ein klassischer Handwerker, so ein Werkzeugmacher, mein Opa hat noch im Bergbau gearbeitet, also mit Kumpels und sonst was. Und da hieß es einfach, Junge, wenn du eine Ausbildung machst, musst du in eine Gewerkschaft eintreten, ist wichtig. Habe ich auch gar nicht hinterfragt. So, also das ist so meine Berührung zu Interessenvertretung, mehr aber auch nicht. Und habe dann, als ich mein Staatsexamen, Maschinenbautechniker fertig war, mich dann für eine Stelle beworben habe in der City, die auch bekommen habe, in der Fernwärme, habe dann Fernwärmebauvorhaben koordiniert und geplant und in der Bauausführung begleitet, kam dann irgendwann ein Abteilungsleiter, also mein Abteilungsleiter, in unser Teambesprechung, hat gesagt, Freunde, wir müssen irgendwie bessere Informationen haben. Wir gehen hier ein paar Sachen an uns vorbei und was ist eigentlich hier der bestinformierteste Kreis im Unternehmen? Vorstand, ja klar, aber wenn es nicht der Vorstand ist, welcher dann? Ja, weiß ich nicht. Und der sagte dann, das ist der Betriebsrat. Wir brauchen einen im Betriebsrat. Da war ich gerade 2 Jahre da und dann dachte ich, okay, wenn ich da irgendwie unterstützen kann, dann ne, übernehme ich Aufgaben. Ich habe gedacht, da geht jetzt irgendeiner rein und ich übernehme halt irgendwas mit, weil mir das extrem viel Spaß gemacht hat. Mhm. Dann hat der Abteilungsleiter gesagt, wo du hättest du immer gesagt, Martin, alles klar, schön, dass du dich da einbringen willst. Ich weiß auch schon, wer es machen soll. Du musst das machen. Du musst in den Betriebsrat. So, das ist der Weg gewesen, ohne Scheiß. Das ist der Weg gewesen, wo ich sage, ey, echt jetzt? Das macht mir hier so viel Spaß, was soll ich denn da? Ne? So. Mhm. Und dann habe ich halt 14 Tage überlegt, habe gedacht, okay, ich mache das, aber wenn ich da reingehe, dann ziehe ich nicht nur Informationen raus, sondern dann will ich da schon auch irgendwie mitarbeiten. Und dann habe ich mich halt für IT interessiert und dann ist es also gekommen, dann wird man ja gewählt, dann war ich Ersatzmitglied 94 und seit 1.1.95 bin ich ordentliches Betriebsratsmitglied. Ja, mhm. Dann hat man denken, ja, okay, eine Legislaturperiode. Ne? So. Mhm. Und aus dieser einen Legislaturperiode sind jetzt 29 Jahre geworden. So.
Ja, Wahnsinn.
Und ich finde, das ist so ungewöhnlich, wie es vielleicht ist, ist das aber auch normal, weil man sollte das auch nicht planen. Und aus dem Weg, den ich dann gehen durfte, konnte mir das alles angucken. Ich habe, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Betriebsratsvorsitzende vor mir erlebt, bevor ich dann 2008 in die Geschäftsführung gewechselt bin. Und seit 2012 bin ich Betriebsratsvorsitzender und konnte das wirklich, ich sage mal, auch als Handwerk erlernen und konnte aber auch sehen, dass alles so seine Zeit hat. Ja, ich habe so den ersten Betriebsratsvorsitzenden, der war noch sehr patriarchisch, also alles über seinen Tisch. Wir hatten gar keine Ausschüsse, alles hat der aber auch durchdrungen und auch selber vorgestellt. Und da war man praktisch nur Zuhörer, ne, und Stimmengeber. Ne, so. Also so habe ich das gelernt und dann hat sich das alles verschoben. Aber jede Ära von Betriebsrat und Betriebsratsvorsitzenden war zu seiner Zeit schon immer stark und hat gute Ergebnisse produziert. Und am Anfang war es halt Machtgespiel, dann war es irgendwie was anderes und als ich dann da reingehen durfte, war aber schon eine Zeit, wo man mit Macht alleine gar nichts mehr machen konnte, sondern wir mussten schon inhaltlich überzeugen. Wir brauchten einfach gute Argumentation für eine Haltung, die wir aufgebaut haben. Und darüber hat sich etwas entwickelt, was sich heute so zeigt, wie Betriebsratsarbeit vielleicht modern zu interpretieren ist. So würde ich das sagen.
War das dann auch der Reiz sozusagen für dich und auch der Reiz für dich, da heute immer noch am Ball zu bleiben, diesen Schlag, sage ich mal, in den Betriebsrat reinzubringen? Also vielleicht auch so ein bisschen den Wandel der Rolle des Betriebsrats einzuläuten? Oder wie würdest du das so bewerten, jetzt auch aufgrund der Zeit und der Länge der Zeit, die du da am Start bist?
Ja, klar. Also einmal habe ich ja gar keine Vorstellung gehabt. Ne? So, dann beobachtest du, dann lernst du das so mit und dann kriegst du aber mit, Mensch, tatsächlich, also hat mein damaliger Chef, also nicht nur ist der bestinformierteste Kreis, sondern da kannst du auch richtig mitgestalten. Also da kannst du weit über den Tellerrand deines eigenen Aufgabengebietes für die Menschen bei EnerCity oder fürs Unternehmen auch Zukunft gestalten. Das hat natürlich extrem Reiz. So. Und wenn du dann noch dazu gehörst, dass du immer an deiner eigenen Entwicklung auch so interessiert bist, aber auch Entwicklung des Gremiums und Entwicklung des Unternehmens und siehst das an der Stelle zusammenlaufen und sagen, das funktioniert hier quasi großartig, dann ist das eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Ich bin ja total demütig, dass ich die Arbeit schon so lange machen darf, wie ich sie jetzt schon mache. Auch vor dem Hintergrund, dass ich natürlich mein Umfeld schon reize. Ne? Also ich bin anstrengend fürs Gremium, ja, ich bin anstrengend für den Vorstand. Da sehe ich aber halt auch so ein bisschen die Aufgabe drin, halt nicht nur einfach das so zu übernehmen und einfach nur so zu verwalten, sondern zu gucken, was ist denn da vorne, warum, was passiert denn da und was heißt das dann für uns? Und da habe ich halt ein Interesse und da gab's auch so eine Initialzündung. Da war ich, glaube ich, noch Stellvertreter, also irgendwas seit 2008, 2009 oder sowas, hat mich der damalige Arbeitsdirektor mal zu sich gebeten, hat gesagt, Martin, kommen wieder Berater ins Haus. Wir haben wieder so ein Rationalisierungsvorhaben. Ne? Mhm. Fehlt wieder Geld, sieht wieder düstere Wolken auf und so. Und ich sag dir mal, wie es ist, die Berater haben auch keine Ahnung. Wir im Vorstand aber auch nicht. Wir sehen auch nur so den Druck. Und ich möchte, dass wir Dinge verabreden, die aber auch tragfähig sind, die auch mitgegangen werden können. Das heißt, ich suche jemanden im Betriebsrat, mit dem ich diese Probleme auf Augenhöhe besprechen kann und der mir eine ehrliche Rückmeldung gibt, was ist davon gemeinschaftlich umzusetzen. Also wie können wir diesen Weg schon gemeinsam gehen und nicht einfach durchdrücken. So. Und bist du dafür bereit? Und dann lass uns darüber reden, was es dafür braucht. So, und das ist praktisch, das fand ich total spannend und hat mich total interessiert. Und das ist der Weg gewesen, warum ich dann auch die Chance natürlich bekommen habe, das Studium in Bochum zu machen oder seit über 10, 12 Jahren hier am IAW, einer Uni in Hannover, Arbeitswissenschaften zu verstehen und dort mitzumachen. Ja, also nicht, dass ich das muss und so, es geht mir noch gar nicht um irgendwelche Abschlüsse, sondern da werden halt Dinge besprochen, die halt schon vor ihrer Zeit sind. Das ist so eine gute Symbiose von Wissenschaft, also Vorlesung, dann aber die Reflexion zur Praxis und die gemeinsame Evaluation. Was heißt denn das eigentlich? So, und das fand ich total spannend und ich kriege da echt immer Impulse, die ich ja dann auch für die Arbeit nutzen kann. Und so bin ich halt auch schon auch immer Impulsgeber, ne? Weil es mich interessiert, was passiert da vorne eigentlich. Genauso wie ich Podcasts höre, wie ich Hörbücher höre, Bücher lese, weil mich das einfach interessiert. Ich finde es ganz spannend, was in der Wirtschaft an Veränderungen passiert und überlege halt immer, was hat das für uns für Konsequenzen. Und daraus sind halt Impulse und Vorschläge und Dinge entstanden bei InnerCity, wo wir gut in Bewegung gekommen sind.
Ja, super. Das heißt, also der Trigger letztendlich, dass du dich intensiv mit OE-Themen auseinandersetzt, kam letztendlich aus dem Vorschlag des Vorstands heraus. Der hat dich da so ein bisschen hingeschubst, was vorhin die Bemerkung gemacht, damit ich jemanden habe, also gesprochen aus Perspektive deines Vorstands, mit dem ich auf Augenhöhe irgendwie diskutieren kann über die Themen, der mal ein paar Impulse reinbringt oder so, quasi die Aufforderung bekommen, dich mit diesen Themen intensiv auseinanderzusetzen, ist natürlich mega gut und ein cooler Move irgendwie auch an der Stelle. Du kannst gleich nochmal beantworten, ob der Vorstand wusste, welche Geister er rief mit dieser Geschichte und ob er sich heute noch sicher ist, ob das die beste Entscheidung war, weil du gerade gesagt hast, du bist auch ein anstrengender Typ, was natürlich sehr gut ist an der Stelle. Was mich aber auch interessiert ist, hast du denn aufgrund dieser Aufforderung des Vorstands heraus, dich so intensiv mit den Themen auseinanderzusetzen, auch in irgendeiner Art und Weise ein Mandat für Organisationsentwicklung als solches bei euch im Unternehmen? Oder wie verhält sich das?
Nee, also jein. So kann ich ganz einfach, also natürlich nicht irgendwie offiziell, ja. Sondern wenn man sich damit auseinandersetzt, so wie ihr es und andere ja auch machen. So in eurer Beratertätigkeit seht ihr ja auch Dinge und sagen, wir können da Unternehmen irgendwie helfen. Bin ich auch in die Lage versetzt worden, einfach Dinge zu verstehen. Und es geht, das Ticket ist einfach wirklich Zukunftsfähigkeit. Ja? Können wir so weitermachen? Funktioniert die Welt dann noch? Wir sind ja ein äußerst tradiertes, tayloristisch geprägtes Unternehmen. Muss man sich ja klassisch Stadtwerk, Technik und wir haben halt viele, viele Jahrzehnte halt über Taylor und Steuerung gut funktioniert. Ja, es hat immer Menschen gegeben, die das Wissen hatten, wie man Kraftwerk baut, die immer irgendwelche Produkte hatten oder sonst irgendwas. Und wir haben über diesen Wissensvorsprung, den einige hatten, dann den Laden auch gut steuern können. Mhm. So, das ist ja so ein Prinzip. So, und ich habe halt gesehen oder ich habe halt gespürt, wie andere halt auch, dass das nach vorne nicht mehr funktioniert. Ich habe Kontakte gehabt hier zu dem Dr. Gerhard Wohland über andere Geschichten, habe ich mir verstanden, habt ihr, glaube ich, in irgendeiner Folge auch gehabt, diese roten und blauen Probleme. Ja, mhm. Wenn es halt nicht mehr nur kompliziert ist, wo ich diese Probleme mit wie beantworten kann, ne? Wenn ich das Wissen habe, ist gut, wenn ich es nicht habe, kann ich es mir kaufen. Aber was mache ich? Also blaue Probleme, ne? So, wenn es rot wird, komplex, überraschend, unvorhersehbar, wo ich mit Wissen, wo es kein Wissen für gibt und wo ich mit wie nicht zur Problemlösung komme. Das habe ich verstanden. Ich habe das verstanden, weil ich das bei uns auch gesehen habe, dass das Führung versucht noch zu steuern, obwohl sie gar kein Wissen mehr dafür hat. Mhm. Und dann entstehen natürlich überhaupt gar keine guten Lösungen. Und die Probleme nehmen einfach zu und unsere Projekte scheitern und wir wundern uns, warum hat das nicht funktioniert. Und da habe ich Verständnis aufgebaut und habe halt versucht, warum gibt es ein Unternehmen? Ja, weil wir natürlich wertschöpfend sein müssen und weil wir am Ende des Tages Probleme für unsere Kunden lösen, wo wir mehr Geld für kriegen, als wir für die Problemlösung ausgeben. So, da habe ich, das ist so ein ganz schlichtes Unternehmertum, da habe ich verstanden und sage, aber das Prinzip, das muss ja bleiben. Ne? Also die Wertschöpfung der Leute ist entscheidend für den unternehmerischen Erfolg. Und dann sieht man, dass wir viel Verschwendung betreiben in Richtung, ich glaube, das hat mal Lars Vollmer oder von dem habe ich es jedenfalls gehört, Arbeit ist immer Arbeit für andere. Ansonsten ist es nur Beschäftigung und diesen Zusammenhang, den habe ich halt immer stärker gesehen und dann bringst du dich entsprechend einfach ein. Du bist in Steuerkreisen, weil ich wollte eine Plattform bauen oder neue Strategie gebaut, verabschiedet und sagen, was ist jetzt das Unterstützungsprojekt, um diese Strategie maximal gut zu unterstützen. Projekt AG 17 da aufgebaut. Und schreiben noch rein, wir wollen eines der agilsten Unternehmen in Deutschland werden, haben aber irgendwie gemeinschaftlich keine Vorstellung, was meinen wir denn eigentlich mit agil? Ja, was heißt das für uns? Und worum geht's da eigentlich? Das ist praktisch der Trigger gewesen. Wenn du das spürst, dass es eigentlich in die falsche Richtung geht, dass bestimmte Dinge nicht berücksichtigt werden und dass Zukunft eigentlich nach anderen Maßstäben und Zusammenhängen funktioniert, als ich es noch beobachte, dann bringst du dich einfach ein. Dann sagst du, wir müssen da was anders machen. Wir brauchen mal ein Lab oder wir brauchen einen Prozess, der sich mal mit Führung, Zusammenarbeit und Kultur wirklich beschäftigt. Ja, so. Das sind so Impulse und Initiatoren gewesen, die vom Betriebsrat gekommen sind. Ja. Und gesagt, wir müssen da jetzt mal ran. Und dann bist du bei dem, was du gerade gesagt hast, in Richtung OE. Aber nicht, weil es ein Ticket gibt und kümmert sich der Betriebsrat auch mal um Organisationsentwicklung, sondern Zukunft war eigentlich der Trigger. Wie funktioniert Zukunft?
Zukunft eures Business sozusagen, Zukunft eurer Arbeit, getriggert durch eben die ganzen Dinge, die da so passiert sind. Und wie wurdest du denn im Unternehmen wahrgenommen? Also jetzt bist du irgendwie mit wahrscheinlich auch neuen Begriffen da durch die Gegend gelaufen und hast versucht, den Leuten zu erklären, als einer, der jetzt irgendwie Dinge gelernt hat, die wahrscheinlich andere Menschen im Unternehmen nicht gelernt haben. Wie haben die dich denn wahrgenommen und inwieweit auch ernst genommen? Also ich habe gerade so ein Bild vor Augen, dass du dann wahrscheinlich als erleuchteter Alleinkämpfer dann irgendwie dann losgezogen bist und hast versucht, den Leuten das erstmal zu erklären wahrscheinlich. Hat das resoniert und Anklang gefunden oder haben die gedacht, jetzt wird er verrückt, der Kollege?
Letzteres.
Ja.
Also wenn man sich damit beschäftigt, dann hat das für mich so ganz viel von Logik, so Zahnräder, die ineinander greifen. Ich habe ein Verständnis und kann mich der Sache sehr gut nähern. Und aus diesem Verständnis heraus erzähle ich das dann auch so und habe, so, das ist ja irgendwie alles klar. Ne? So 1 + 1 sind 2. Kann ja jeder verstehen. Das, so war es aber nicht. So war es nicht. Und das hat ja auch was mit dann Verantwortung, also hat natürlich was mit viel Arbeit zu tun und dann aber auch Verantwortung für etwas übernehmen, also so in Veränderungsprojekten, ne, wo man gesagt hat, warum sollten wir das tun, Martin? Mhm. Gar nicht unsere Aufgabe. Mhm. Lass die doch machen. Und wenn es dann nachher irgendwie nicht gut ist, dann können wir es halt immer noch kritisieren, ne, oder scheiße finden oder so. Mhm. Und sagen, naja, das kann nicht unser Weg sein. Also wenn die ganze Welt sich dreht, wir die Transformation hier anstoßen und völlig klar ist, dass hier kein Stein auf dem anderen bleibt, dann verändern sich die Verhältnisse. Und dann können wir hier nicht sitzen bleiben und darauf warten, dass wir so klassisch Mitbestimmung dann irgendwie noch machen. Das haben wir eine Referentin gehabt, die das auch sofort verstanden hat und noch ein, zwei Leute und haben dann es geschafft, Augenblick, dass wir über die Probleme, die wir gemeinschaftlich ja festgestellt haben, versucht haben, was wäre denn dafür die Lösung? Mhm. Und ist es jetzt immer einfach nur der Vorstand oder ist es das Management und ist das nur schlecht und was braucht es dafür? Und wir haben, das ist ein Weg. Wir reden jetzt hier über 10 Jahre, ne?
So. Ja, ja.
Heute haben wir eine Sichtweise im Gremium, wo wir deutlich machen können, dass wir viele Probleme, ich sag mal locker 80% aller Probleme, die wir identifizieren, aus dem Kulturverständnis festmachen können. Mhm. Also, wo wir sagen können, ja, ist so. Was ist jetzt? Haben wir jetzt ein Kulturproblem? Oder ist es jetzt irgendwie was Handwerkliches? Und diese Kulturfrage ist ja auch ganz schwer zu fassen, ganz schwer mit umzugehen. Und wir haben es für uns geschafft, dass wir verstanden haben und transportieren können, dass viele Probleme in der Organisation ihren Ursprung haben, dass wir uns kulturell auf keinem guten Weg befinden. Mhm. Das ist so der Punkt gewesen. Und die Initiativen, die wir gestartet haben, wo wir Räume geschaffen haben, wo sich Kolleginnen und Kollegen auch hineinbegeben haben zum Thema Kultur und Kulturveränderung, haben gezeigt, dass es da ein ganz hohes Interesse zu gibt, sich hier auch zu verändern. Und dass es ein hoher, ganz attraktiver Raum ist, Verhältnisse zu schaffen, die mehr auch bei den Mitarbeitenden sind. Also jetzt von diesem klassischen Command und Control weg, ne, so ist, und dieser Raum zu mehr Selbstverantwortung, zu mehr Kollaborationsarbeit und nicht so in Silos und trennen und so. Diese Sehnsucht, die ist auch bei den Leuten da. Also jetzt nicht nur von Generation Y oder Z oder sonst was, sondern für ganz viele im Unternehmen. Hm. Und das brauchst du nur aufnehmen und immer wieder spiegeln. Und die Probleme, wenn man es nicht macht oder wenn man es ignoriert, wir haben da damals so nach dem Eisbergmodell von den weichen und harten Faktoren immer gesprochen. Ich sage, das Unternehmen ist irgendwie einsame Spitze da drin, in Veränderungsprojekten die harten Faktoren zu spielen. Harten Faktoren, die stehen ja für Strategie, Struktur, Prozesse. Ja, da machen wir. Wir denken uns das so und wir glauben, dass wenn wir die Struktur und die Organisation so hinstellen, dass es dann einfach besser läuft. Aber die weichen Faktoren, was heißt denn das jetzt für die Zusammenarbeit? Was heißt das für Führung? Was braucht es eigentlich nach vorne mehr in Richtung auch Zusammenarbeit, Wertschätzung etc.? Diese Bedürfnisse, die ja da waren, die immer schon da waren, aber ignoriert werden konnten, die haben in jüngster Vergangenheit dazu geführt, dass wir halt nicht mehr die Ergebnisse erzielt haben, weil man die Bereitschaft nicht mehr generieren konnte, praktisch gegen den Willen der Mannschaft einfach Organisation darzustellen.
Ja, okay, das ist natürlich eine gute Erkenntnis und eine gute Voraussetzung. Das heißt, wenn ich kurz auf dem Pfad bleibe, wie du deine UE-Kenntnisse eingebracht hast. Höre ich jetzt raus, du hast definitiv auch es geschafft, deine Betriebsratskolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen oder auch ein Stück weit schlau zu machen in dieser Thematik. Und jetzt geht ihr gemeinschaftlich wahrscheinlich mit einer ähnlichen Sicht sozusagen nach draußen und macht eure Betriebsratsarbeit. Kannst du gleich nochmal sagen, ob das tatsächlich so ist, welche Frage mich auf jeden Fall beschäftigt auch in dem Zusammenhang ist. Und da kannst du auch mal sagen, ob das vielleicht auch eine zu romantische Vorstellung ist, weil eine Kernaufgabe von Betriebsräten oder vom Betriebsrat ist es ja, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. Und jetzt würde ich sagen, okay, wenn ich mir meine Arbeit als Kurswechsler angucke, ich habe auch den Eindruck, ohne diesen Satz im Hinterkopf zu haben in meiner täglichen Arbeit, dass ich natürlich die Interesse der Beschäftigten vertrete, weil ich dafür sorge, dass wir Strukturen generieren, in denen Arbeit wieder Spaß macht, gleichzeitig auch wertschöpfend ist. Das heißt, diese Interessen kommen da ja total zusammen. Ein Vorstand hat natürlich das Interesse, maximal wertschöpfend das Unternehmen zu führen, aufzustellen, und natürlich haben alle Beschäftigten auch Bock drauf, gut zusammenzuarbeiten, um es mal ganz platt zu formulieren. Das ist doch ein absolutes Match an der Stelle, und das muss ja durch die Decke gehen, sozusagen. Ist das auch deine Erfahrung, die ihr gerade macht, also in diesen unterschiedlichen Rollen und Kontexten auch, oder wie schätzt du das so ein?
Am Ende waren es dann, sind es, also es ist schon über ein paar Jahre ignoriert worden. Es ist ja nicht so, wenn du das jetzt so vorbringst, müsst ihr euch ja in manchen Dingen auch so gehen, dass ihr mit euren Überlegungen vielleicht auch nicht gleich anschlussfähig seid, weil es in diesem Management-Verständnis noch gar keine Rolle spielt. Also wir sind ja in großen Teilen immer noch klassisch verzielt, immer noch von oben schwer gesteuert, und die Ergebnisse kommen ja. So.
Ja.
Es hat in Umorganisationsprojekten einfach nicht mehr funktioniert. Also von oben zu steuern, durchzuregieren in Richtung Struktur und Prozesse, das ging den Leuten irgendwann echt auf den Sack. Und dann gab es keine Bereitschaft mehr, da einfach eine Schattenorganisation zu bilden, wie es in der Vergangenheit immer war. Da waren wir halt geprägt, waren die Veränderungsprojekte jetzt auch nicht mit Jubel, Trubel, Heiterkeit versehen. Aber in der Regel haben Entscheidungen des Managements funktioniert, und sie hatten eine sehr hohe Verlässlichkeit. Das heißt, nach vorne konnte sich jeder entsprechend auch darauf einrichten, dass das eine lange Zeit Bestand hat, in dieser Organisationsform zu arbeiten, also locker eine Dekade. Und dann hat man sich auch leicht getan, praktisch in der Schattenorganisation zu sagen, komm hier, wir machen das so. Und diese Schattenorganisation ist eigentlich die Wertschöpfungsorganisation. Ja? Also das ist etwas, was ich verstanden habe von wie hieß er? Nils Pflege. Ne? Der hat ja, das ist ja so ein Hardcore Typ, der sich selber als Management-Exorzist oder so bezeichnet. Also, dass man das alles nicht mehr braucht. Und der hat, glaube ich, irgendwie mal aufgeschrieben, dass jede Organisationsform also drei Strukturen hat. Das ist die informelle Struktur, die Wertschöpfungsstruktur und die formelle Struktur. Und Unternehmen kommen eigentlich nur über die formelle. Aber die Wertschöpfungsstruktur ist eigentlich das, was es bringt. Das sind die Menschen, die sich dann optimieren, weil sie wissen, wie es geht. Ja, die haben die Sichtweise auch in den Prozessen und tun es dann einfach so. Und das war man irgendwann nicht mehr bereit mitzugehen. Da hast du dann gemerkt, wenn die Leute nicht einfach bereit sind, diese Sachen auszugleichen, sondern sich dann auch so verhalten und sagen, nee, ist nicht mehr meine Aufgabe. Ja, so mache ich nicht mehr. Ich soll etwas anderes machen, und war dann Kollaps, konnten dann über Monate keine Rechnung erstellen und solche Sachen. Da gab es dann so eine Situation, wo Vorstandsvorsitzender zu mir gesagt hat, Herr Bühre, seit 2, 3 Jahren reden Sie immer in den Lenkungskreisen und Steuerkreisen auf uns ein von weichen und harten Faktoren. Ich habe sie nie verstanden. Aber jetzt verstehe ich, dass wir mit unseren Zukunftsprojekten scheitern, wenn wir es nicht verstehen, die Menschen in der Organisation für diesen Weg mit zu begeistern, den wir gehen müssen. So. Und das war dann die Initialzündung für so einen Prozess Führung, Zusammenarbeit und Kulturentwicklung.
Ja.
Also quasi über Schmerzen dann verstanden, ein Weiter so funktioniert nicht mehr. Was könnte es dann sein? Und da haben wir uns auf den Weg gemacht. 2019 war das.
Ja, also auch das ist ja natürlich total positiv erstmal, dass du als Betriebsrat natürlich Insights hast durch Gespräche mit den Beschäftigten. Du bist eine Vertrauensinstanz, die Leute vertrauen sich dir an, bringen die Probleme vor und also so habe ich das auch kennengelernt, dass das ein sehr, ja, sehr vertrauensvolles Gremium ist sozusagen der Betriebsrat und das ist ja auch Kern der Arbeit sozusagen. Jetzt kannst du das natürlich nicht eins zu eins verwenden und Beispiele nennen von einzelnen Personen in unterschiedlichen Kontexten und sagen, da müssen wir ran oder so, aber du hast ja ein Bild und ein Gefühl dafür und wie gesagt eben sehr viele Insights, die dir natürlich helfen. Das ist natürlich eine Top-Voraussetzung, um sehr zielgerichtet Organisationsentwicklung zu betreiben. Also wird das auch wahrgenommen sozusagen in deiner heutigen Arbeit, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt auch ein Projekt am Laufen, wo ihr konkret Dinge angeht, wo ihr vielleicht auch Strukturen verändert? Kannst du gleich nochmal sagen, ob das tatsächlich so ist? Ich weiß, ihr habt ein Kulturprojekt, Transformation und Digitalisierung, all diese Begriffe, mit denen geht ihr ja auch um. Und helfen dir aus deiner Rolle des Betriebsrats heraus genau diese Insights, die du hast, aus den Gesprächen mit den einzelnen Kolleginnen und Kollegen und kannst du dadurch auch oder hast das Gefühl, dadurch auch wirklich mehr bewirken zu können, gekoppelt eben mit deinem Wissen und deinem Know-how über Organisationsentwicklungsthemen?
Ja, also wir sind in Teilen stark inhaltlich unterwegs. Das kommt jetzt aus den, ich sag mal, Rollen, unterschiedlichen Rollen. Man ist ja als Betriebsrat oder Betriebsratsvorsitzender, meistens auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Das heißt, man hat die Themen auch in der Unternehmensmitbestimmung. Und deswegen über das, was wir jetzt so besprochen haben, das ist ja auch ganz stark strategisch geprägt. Ne? Also es ist ja nicht die Frage von Beliebigkeit, wie wir uns aufstellen oder so.
Ja.
Und was nach vorne passieren wird und wie können wir denn erfolgreich bleiben? Ja? So, wie können wir unsere Zukunftsfähigkeit erhalten? Deswegen haben wir auch vor 10 Jahren schon hohes Interesse an People-Strategie und sowas aufgebaut. Ja? Und das war so ein Punkt damals, du hast vorhin die Frage gestellt, kam dann die Geister, die ich rief. Ne?
Mhm,
der Arbeitsdirektor, der mir das mal so nahegelegt hat und ich dann so den Weg gehen durfte, hat dann irgendwann gesagt, wir bauen hier jetzt ein Projekt Zukunft der Arbeit. Wir müssen mal gucken, was da vorne passiert und wir starten damit jetzt. Dann sage ich, ja, ziemlich heißer Scheiß, wann geht's denn los? Wann fangen wir denn an? Und sagt er, nee, Martin, das mache ich erstmal nur mit meinen Leuten. Das mache ich erstmal ohne Betriebsrat. Dann habe ich gesagt, wie bescheuert ist das denn? Ne? Also ein Thema Zukunft der Arbeit ohne Betriebsrat zu denken, ist doch irgendwie also völlig, völlig am allen vorbei. Nee, wir möchten das so machen. Und wenn wir die Ergebnisse haben, dann kommen wir auf euch zu, besprechen das und dann haben wir noch genügend Zeit, da in den Diskurs zu gehen. Und dann ist passiert, also was die können, können wir auch. Und dann haben wir über 1,5 Jahre ein eigenes Projekt Zukunft der Arbeit, hieß damals Arbeit at Inner City. 2025 gebaut. Und das war so der eigentliche Game Changer für uns, weil wir da.
Ein eigenes Projekt aus dem Betriebsrat
eigenes, heraus. Ganz eigenes Projekt, eigene externe Begleitung auch.
Ach, okay.
Mit Werkstätten, wir haben uns mit SAP-Leuten, also branchenübergreifend, was passiert da eigentlich, Megatrends etc. und haben daraus eine People-Strategie abgeleitet, von der wir überzeugt waren, was man tun muss. Und das war 2016, da haben wir schon gesagt, wir brauchen einen Kulturwandel. Mhm. Ja? Wir brauchen ein neues Verständnis von Zusammenarbeit. Führung muss wahrscheinlich völlig neu gedacht werden. Demografie, Fachkräftemangel führt dazu. Haben das soweit abgeleitet. Und unsere Erwartungshaltung war, dass sich das auch in der Unternehmensstrategie wiederfindet. aus unserer Überzeugung heraus. Und das, damals war das noch so, dass man das eher ökonomisch und betriebswirtschaftlich alles gesehen hat und sich die Frage, wer soll es denn machen und wie, gar nicht gestellt hat. Das ist praktisch ein Abfallprodukt gewesen. Muss ja irgendwie mit den Leuten gemacht werden. Klar, oder müssen wir irgendwelche Leute kaufen oder so. Aber es wurde sich nicht intensiv damit auseinandergesetzt. Und das haben wir dann, ich sag mal, sehr inhaltlich getrieben, haben dann gesagt, wir stimmen der Unternehmensstrategie im Aufsichtsrat nicht zu, wenn wir nicht sehen, dass Personalstrategie ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist.
Okay.
Und da gab es dann natürlich die Reibungen und die Schmerzen. Und wenn man eine Strategie umsetzen möchte, und dann braucht man aber auch die 10 Stimmen der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, dann muss man irgendwie darauf eingehen. So. Mhm. Und so ist ein Prozess in Gang gekommen, den wir heute noch jetzt sehr partnerschaftlich mit dem HR-Bereich auch angehen. Die Personalstrategie haben uns da auch immer gekabbelt, weil uns das inhaltlich, textlich nicht weit genug ging. Und dann haben wir auch gemerkt, wir können ja aufschreiben, was wir wollen. Wenn es nachher nicht gelebt wird, ist es ja auch Banane, ne? So. Mhm. Und haben jetzt gesagt, wir können auf den Abstraktionsgrad mit der Personalstrategie leben, aber lass uns doch eine Arbeitsgruppe machen, wo wir auch unterjährig daran arbeiten, wie setzen wir das eigentlich um? Was passiert da eigentlich? Und das ist sehr gut angenommen worden und wird auch gesagt, ja, das ist eine super Idee. Und wir sind jetzt gemeinschaftlich unterwegs und sagen, was passiert denn jetzt personalstrategisch nach vorne? Was sehen wir? Die meisten Sachen sind ja Überraschungen, mit denen wir ja auch umgehen müssen. Und da wird sich einiges verändern, aber wir tun das jetzt unterjährig. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Das heißt, wir sind Teil der Gestaltung auch von Zukunft in diesen Fragestellungen. Da ist nicht die Frage, auch hier die Ableitung aus dem Betriebsverfassungsgesetz, sondern hey, ihr seid ein guter Impulsgeber. Mit dem, was du gerade gesagt hast, was wir ja mitbringen, können wir da immer gut reingehen. Der HR-Bereich hat sich auch neu aufgestellt, will auch die Zukunft abdecken. Heißt jetzt P&O seit Anfang des Jahres. Hm. Und da waren wir auch involviert als Begleiter. Und da war ich auch oft in Soundings und so die Spaßbremse und der Spielverderber, weil ich da auch gesagt habe, okay, irgendwie ist ja Kultur irgendwie wichtig, ja, ist wichtig. Und dann haben sie es halt doch nicht bearbeitet. Und dann halte ich natürlich den Finger da in die Wunde und sage, komm, ihr könnt es nicht sagen, aber nachher nicht machen. Dann sage ich, jetzt sind ja keinen Schritt weiter als so, wie wir es immer gemacht haben. Ne? So, und dann gibt es ein bisschen Rechtfertigung und sagen, nein, Kultur ist doch immer. Ich sage, ja, klar ist Kultur immer, aber da müssen wir es auch nicht aufschreiben. Das ist ein Prozess begleitend durch alle Arbeitspakete hier geht. Und lange Rede, kurzer Sinn, nachher ist es, naja, scheiße, haben wir liegen lassen. Ne, haben wir liegen lassen, jetzt wollen wir aber ran und haben jetzt Funktionalstrategie, Kultur. Durfte ich auch mitarbeiten und andere aus dem Betriebsrat, weil es, glaube ich, eine Überzeugung gibt, dass wir einen Beitrag leisten können. Weißt du, also jetzt nicht, wir müssen den Betriebsrat, sondern wir wollen den Betriebsrat. Eure Meinung ist uns wichtig. Ihr habt Impulse zu geben oder ihr habt einen Beitrag zu leisten, der wichtig für uns ist, auch in der Entwicklung nach vorne für die Company. Und das finde ich sehr schön. Das hat aber was damit zu tun, dass du dich selber auf den Weg machst, um das auch bedienen zu können oder dich auch einbringen zu können. Also ich kann ja nicht nur, weil ich bin. Ja, also ich kann ja nicht nur da mitmachen, weil ich Betriebsratsvorsitzender bin, sondern ich kann das, aber andere können es auch vom Betriebsrat, weil ich mich sehr mit diesen Themen beschäftige. Und weil ich Dinge lese, die andere vielleicht nicht lesen und so. Und das und mich im Netzwerk rumtreibe und es als großes Geschenk empfinde. Ich finde es ein großes Geschenk, mit dir über diese Sachen zu sprechen, in anderen Kontexten hineinzugehen und immer auf der Suche nach Impulsen für das eigene Vorankommen. Und wir haben so einen Begriff geprägt, weil keiner von uns ja die Lösung hat, lasst uns gemeinsam voranirren. Ja, aber also lasst uns auf den Weg machen, nicht nochmal abwarten und nochmal beobachten, sondern wir beginnen jetzt und dann stellen wir fest, dass manches halt nicht so gut war, da müssen wir es halt wieder zurücknehmen, korrigieren, aber wir gehen jetzt los und wir irren uns konstruktiv voran. Das ist etwas, was wir geprägt haben und was auch bei den Leuten gut ankommt.
Ja, sehr cooler Aspekt, den du da noch mal bringst. Also so als ja, Essenz vielleicht auch für eine andere Form der Arbeit und vielleicht auch eine andere Form der Wahrnehmung der Rolle des Betriebsrats aus Perspektive der Beschäftigten und aus Perspektive des Vorstands. Das und so kenne ich das auch, und so hat dein Vorstand ja auch reagiert, als du gerade angefangen hast, diese Geschichte zu erzählen, dass er gesagt hat, ja, das machen wir erstmal ohne euch. Das ist ja so der Klassiker. Also wenn du den Betriebsrat einbindest, also machst du das entweder strategisch, weil du denkst, es ist klug, dass die schon mal davon wissen, und dann können wir hier unser Ding machen. Also das hat ja auch immer so ein abgrenzendes Phänomen irgendwie, finde ich, dass man sagt, okay, man hält die informiert, und dann kriegen wir hier unser Ding durch. Das heißt, dein erster Move an der Stelle zu sagen, ja, okay, wenn ihr hier euer Ding macht und uns nicht mit einbinden wollt, machen wir unser eigenes Ding. Sehr cool, was daraus entstanden ist, dass es dann später wieder zusammengekommen ist. Finde ich einen sehr, sehr gut gelungenen Move an der Stelle. Und ihr habt, das habe ich rausgehört, auch an eurem eigenen an eurer eigenen Dienstleistung gearbeitet, sozusagen, dass ihr als Betriebsrat sagt, hey, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass man uns einbinden will, weil wir Know-how haben und Wissen haben, wie das funktioniert, gute Organisationen zu bauen, in Kombination eben mit eurem Kernthema, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten, ist natürlich super. Und das Dritte, wenn HR auch noch mitzieht und sagt, okay, wir haben das auch erkannt, ey, wir müssen da auch Dinge tun, und auch am eigenen Selbstverständnis arbeitet und guckt, wie sie sich einbringen können in die Weiterentwicklung der Organisation, da vielleicht Fokus Mensch oder wie auch immer, da wird ja schon ein Schuh draus in Summe. Ist das letztendlich auch eine deiner Empfehlungen für vielleicht andere Betriebsräte oder andere HR-Bereiche, andere interne Organisationsentwickler, dass man an der konkreten Dienstleistung, dem Selbstverständnis des Betriebsrats auch arbeitet, damit die vielleicht da auch zukünftig eine ganz andere Rolle spielen in Bezug auf Organisationsentwicklung?
Ja, natürlich. Und zwar aus absoluter Überzeugung. Das Stichwort hast du gerade selbst genannt, nämlich Rolle. Was ist die Rolle des Betriebsrats in der Vergangenheit gewesen?
Ja.
Was ist sie in Zukunft? Ist es einfach nur eine Fortführung dessen oder ist es sie etwas ganz anderes? Und wenn wir jetzt wieder aus dem Blickwinkel kommen, so tayloristisch geprägt, nein, das wird es nicht mehr sein. Es wird mehr kollaborativ sein, mehr crossfunktional sein. Wir müssen aufhören, in Silos zu denken. Wir müssen mehr Dynamik, Robustheit entwickeln über Könnerschaft und nicht über Herrschaftswissen. Diese Problemlösung, die wir brauchen, wo wir noch kein Wissen für haben, diese Talente zu entdecken, dass sie diese Problemlösungsfähigkeit auch entwickeln dürfen und auch ausleben dürfen. Wie kommen wir dahin? Da kommen wir ja nicht mit pyramidalen Denken hin. So, also ne, das ist das, wenn sich das ändert, und das ist so mein Verständnis von Transformation, also technosozial, also ne, wir haben jetzt so gar nicht über KI und sowas geredet, was das noch alles mit uns machen wird, aber die Dinge werden ja passieren, und wenn es auf die alte Art und Weise nicht mehr geht, und dieses Verständnis von Betriebsratsarbeit, von Gewerkschaftsarbeit, in Interessenvertretung, wir müssen uns einfach nur dagegen auflehnen und einen Schutzwall irgendwie bilden, sondern ich gucke ja auf die Dinge jetzt überhaupt nicht überheblich. Ich sage ja, dass ich viele Sachen ja auch nicht weiß. Also ich habe eine Vorstellung, was ich alles nicht weiß. Ja, aber ich habe eine überschaubare Meinung über mich, was ich irgendwie so positiv beitragen kann. Mhm. Dass sich die Welt komplett dreht und dass sich darüber Rollen verändern. Ja, dass wenn wir sagen, Führung muss neu definiert werden, Management muss ein anderes Verständnis aufbauen, ja? Also Teams arbeiten nicht für die Führungskraft, sondern Führungskräfte arbeiten mehr für Teams. Wenn das alles so kommt, dann verändert sich aber doch auch die Rolle von Mitbestimmung, von Betriebsrat. Das muss doch klar sein. so aus diesem Verständnis, dass wenn sich in der Transformation von Unternehmen die Rolle für alle, also für Mitarbeiter ja auch, nicht nur irgendwie einen Befehl ausführen, sondern mutig sein, ausprobieren, Selbstverantwortung übernehmen, etwas unternehmerischer vielleicht auch so sein, wie man es privat ja auch ist, dann hat das auch Auswirkungen auf unsere Rolle Betriebsrat. Davon bin ich zutiefst überzeugt und das sehe ich noch nicht in der Deutlichkeit so bei den Gewerkschaften. Ja, so. Da muss man aber auch zur Entschuldigung dazu sagen, dass das Elend ja noch breit ist. Also ich darf in einem Unternehmen arbeiten, was wirtschaftlich gut dasteht, was das Ziel hat, auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein und kann es aus einer Stärke heraus. Ja. Es gibt ja viele Unternehmen und auch Beschäftigte, wo es dramatisch anders aussieht und das Verhalten auch nochmal anders ist. Und wo man mit den Sachen, die wir hier schon erreicht haben, irgendwie vor verschlossenen Türen ist. Und da ist die Arbeit auch des Betriebsrats eine andere und auch von Gewerkschaften eine andere und viel, viel schwieriger. Das will ich gar nicht ignorieren. Aber es hilft aber trotzdem nichts. Also die werden alle ihre Probleme bekommen, wenn sie sich nicht auf diese neuen Rollen einstellen. Und das gilt natürlich auch für Betriebsrat. Deswegen ist meine dringliche Empfehlung, es macht nicht nur Arbeit, sondern auch ganz, ganz viel Spaß, weil viel Gestaltungsmöglichkeiten drin liegen, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt und sagt, was heißt denn das eigentlich für unsere Company und für die Leute in dieser Company, die auch Familien haben, die Kinder haben. Und irgendwo habe ich den Begriff aufgenommen der Enkeltauglichkeit. Das heißt, also nicht nur jetzt, hier im Heute, in der Vorstandsbestellung maximal erfolgreich zu sein, sondern das ist ja auch unsere Rolle. Wir gucken auf die nächste Generation. Mhm. Ja, und nicht nur auf das Morgen, auf den nächsten Jahresabschluss. Und haben auch den Anspruch, dass vielleicht unsere Kinder gerne in der Company arbeiten würden und das als für sinnhaft und spannend und auch attraktiv sehen würden. So, und was braucht es dafür? So, und da kann man halt die Sachen nicht einfach laufen lassen. So, das ist das schlichte Prinzip oder die schlichte Überzeugung, warum es sich lohnt, auch als Betriebsrat sich mit Zukunft auseinanderzusetzen. Da gibt es ganz, ganz tolle, ich habe jetzt so ein paar genannt. Ihr bildet selber auch aus, habe ich in dem einen Podcast. Ihr macht auch Leadership, ne, Ausbildung und so. Und das ist für Betriebsräte auch, finde ich. Ich finde auch total spannend. Ja, also ich habe an der Uni das Thema Managementstrategien, weil ich natürlich auch wissen wollte, wie ticken denn Manager? Warum ticken die so, wie sie bei uns vielleicht ticken? Und also ich will das ja auch verstehen. Mhm. Und deswegen halte ich eine Leadership-Ausbildung auch für Betriebsräte für absolut relevant.
Ja, total. Also sind wir natürlich auch schon drauf gekommen, dass es irgendwie spannend sein kann für Betriebsräte, sich da schlau zu machen. Also du bist das beste Beispiel dafür, ne? Du hast es über lange Zeit ja auch gemacht sozusagen und was daraus entstanden ist, ist maximal beeindruckend, was du so erzählt hast. Wie du dich da reingefräst hast und auch dir Gehör verschafft hast und letztendlich auch Ergebnisse produzierst in Form von, da ist ein riesengroßer Prozess angestoßen, über die richtigen Dinge nachzudenken. Das ist ja ein super, super Ergebnis. Und wenn ich auf die Zeit und die Uhr gucke, glaube ich, können wir damit auch abschließen und auch mit deiner Empfehlung letztendlich. Du hast gerade gesagt, deine dringende Empfehlung, es lohnt sich maximal für alle Betriebsräte, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um eine Enkeltauglichkeit, den Begriff nehme ich mal auf, zu generieren für unsere zukünftigen Unternehmen. Also finde ich sehr, sehr klasse. Und ich weiß, du bist auch auf vielen Konferenzen unterwegs, du erhältst gerne Vorträge über genau diese Thematiken. Und hast ein unheimliches Wissen aufgrund deiner langjährigen Zugehörigkeit in den Gremien und gekoppelt mit deinem OE-Wissen. Von daher kann ich allen nur empfehlen, Martin mal zu folgen auf LinkedIn und mal ein bisschen zu luschern, wo er sich so aufhält und darüber referiert, über das, was wir hier heute so gehört haben. Von daher sage ich vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und ja, ich denke, wir sehen uns und hören uns bestimmt nochmal wieder, kann ich mir vorstellen, weil das Thema ist breit, groß und ich habe mir diverse Notizen gemacht, wo wir mal reinpieksen können, so in die unterschiedlichen Ecken.
Ja, alles klar, Didi. Ich danke dir, dass ich das mit dir machen durfte. Freue mich auf ein Wiedersehen, ein Wiederhören und jederzeit. Also Netzwerk schlägt alles und sich austauschen über Zukunft und gemeinsam lernen und gemeinsam vorankommen ist die beste Absicht, die man, glaube ich, haben kann.
Absolut. Vielen lieben Dank, Martin, und bis bald.
Alles klar. Danke dir. Ciao.
Tschö.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.